Das Wort Heiliger Schrift für die Predigt heute ist die alttestamentliche Lesung für diesen Sonntag Jubilate im ersten Buch Mose im ersten Kapitel. Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde, und die Erde war wüst und leer, und es war finster auf der Tiefe, und der Geist Gottes schwebte auf dem Wasser. Und Gott sprach, es werde Licht, und es ward Licht. Und Gott sah, dass das Licht gut war. Und Gott sprach, lasset uns Menschen machen, ein Bild, das uns gleich sei, die da herrschen über die Fische im Meer und über die Vögel unter dem Himmel und über das Vieh und über alle Tiere des Feldes und über alles Gewürm, das auf Erden kriecht. Und Gott schuf den Menschen zu seinem Bilde. Zum Bilde Gottes schuf er ihn und schuf sie als Mann und Weib. Und Gott segnete sie und sprach zu ihnen, seid fruchtbar und mehret euch und füllet die Erde und machet sie euch untertan und herrschet über die Fische im Meer und über die Vögel unter dem Himmel und über das Vieh und über alles Getier, das auf Erden kriecht. Und Gott sprach, seht da, ich habe euch gegeben alle Pflanzen, die Samen bringen auf der ganzen Erde, und alle Bäume mit Früchten, die Samen bringen zu eurer Speise. Aber allen Tieren auf Erden und allen Vögeln unter dem Himmel und allem Gewürm, das auf Erden lebt, habe ich alles grüne Kraut zur Nahrung gegeben. Und es geschah so. Und Gott sah an alles, was er gemacht hatte, und siehe, es war sehr gut. So wurden vollendet Himmel und Erde mit ihrem ganzen Heer. Und so vollendete Gott am siebenten Tage seine Werke, die er machte, und ruhte am siebenten Tage von allen seinen Werken, die er gemacht hatte. Und Gott segnete den siebenten Tag und heiligte ihn, weil er an ihm ruhte von allen seinen Werken, die Gott geschaffen und gemacht hatte. So sind Himmel und Erde geworden. Der Herr segne an uns sein Wort. Amen. Liebe Schwestern und Brüder, dass der Schöpfungsbericht im ersten Buch Mose so erfreulich und erfrischend kurz ist, wie eben vorgelesen, das liegt daran, dass wir es mit einer Perikope zu tun haben. Das heißt, jemand hat in der Vorbereitung dieses Gottesdienstes zur Nagelschere gegriffen und hat Teile des Kapitels rausgeschnitten. Nicht in böser Absicht, um uns das vorzuenthalten. Wir wissen ja, was dazwischen beschrieben wird von der Schöpfung an den weiteren Tagen. Sondern um unser Augenmerk auf drei wesentliche Gesichtspunkte zu richten, die in dem stehen, was eben als alttestamentliche Lesung übrig geblieben ist. Bei anderer Gelegenheit betrachten wir dann das, was da fehlt in dem Abschnitt, den vollständigen Text des ersten Kapitels der Bibel. Drei wesentliche Gesichtspunkte. Erstens, Gott hat die ganze Welt geschaffen. Zweitens, Gott hat auch dich und mich geschaffen. Und drittens, Gott vollendet seine Schöpfung. Erstens, Gott hat die ganze Welt geschaffen. Das widerspricht Vorstellungen, die als wissenschaftlich erwiesen im Schwange sind. Viele glauben, die Welt sei zufällig entstanden. Oder vielleicht hätte am Anfang jemand irgendwie so auf den Startknopf gedrückt, die entscheidende Initialzündung gegeben und seither laufe alles von selber. Übrigens nicht erst im 20. oder im 19. Jahrhundert erfunden, sondern philosophisch gab es das schon lange vorher, dass jemand sich den lieben Gott als Schöpfer so etwa wie einen altmodischen Uhrmachermeister vorgestellt hat. Wenn bei dem alles gut geht, dann stellt er das Uhrwerk her, und wenn er fertig ist und den letzten Schliff angebracht hat, dann stellt er die Uhr ein und zieht sie auf und vorausgesetzt die Arbeit ist perfekt, dann braucht der Uhrmacher nie wieder das Uhrwerk aufzumachen. Das läuft dann lebenslang und länger. Solche meisterhaften Uhren werden vererbt. Ist das so oder ist Gott in allen Einzelheiten schöpferisch tätig? Ich finde die Beschreibung im ersten Buch Mose, ich finde das, was die Bibel mir sagt über meine Umwelt und meine Welt, ganz tröstlich. Dass das nicht durch irgendeinen blinden Zufall entstanden sein soll, sondern dass die Welt zustande gekommen ist und besteht nach Gottes Willen. Das heißt, es gibt ein fürsorgliches und freundliches Gegenüber zu dieser Welt. Es ist bei allen Dingen, die einem passieren, immer schön, wenn man noch weiß, es gibt eine Beschwerdeinstanz. Bei allem, was, sagen wir mal, meine Kirchenleitung sich einfallen lässt, um meine Tage abwechslungsreicher zu gestalten und meinen Dienst etwas zu würzen, weiß ich, wenn mir das zu bunt wird, dann rufe ich die Schlichtungsstelle unserer Kirche an. Und wenn mir deren Spruch nicht gefällt, dann gibt es sogar noch eine Berufungsstelle. Das hilft nicht viel, aber manchmal hilft es entscheidend eben doch. Und es hilft schon, das zu wissen. Wenn in dieser Welt einem irgendwas nicht gefällt, von dem, wie der Nachbar oder der Mitmensch sich verhält, dann gibt es eine Gerichtsbarkeit. Und das ist wunderbar beruhigend. Das Problem an der Gerichtsbarkeit in der Welt ist, dass man, wenn es gut geht, da ein Urteil bekommt. Dass man vor Gericht Recht bekommt, ist gar nicht vorgesehen. Es gibt eine Beschwerdeinstanz, ein Gegenüber zu dieser Welt und das ist Gott. Und das macht für mich das Leben in dieser Welt mit all ihrer Schönheit und all ihren offensichtlichen Schwächen und Mängeln viel erträglicher. Ich kann das Schöne wunderbar annehmen als freundliches Geschenk aus der Hand Gottes. Und kann mich freuen, was mein Schöpfer mir da wunderbar vor die Füße legt. Die Welt ist wunderschön. Blick in den Pfarrgarten im Frühling, dann weiß man es wieder. Dann weiß man wieder, wie schön es ist, dass der Winter zu Ende geht und wie wunderbar, dass manche Pflanzen und Blumen doch den Winter überstanden haben. Als wir sie im Herbst eingegraben haben, schien uns das nicht sicher. Und andererseits, auch das Unschöne und Schmerzliche ist besser auszuhalten, wenn ich weiß, das hat einer mit allem in der Hand. Das flutet nicht ungebremst über mich weg, sondern meine Zukunft, wie sie auch sei, kommt aus der Hand Gottes, wie alles aus Gottes Hand kommt. Gottes Wort gestaltet die Wirklichkeit, so hören wir es. Gott sieht die Erde an, jeden Tag im Schöpfungsprozess und er stellt fest, da fehlt noch was. Und indem er benennt, was fehlt, ist dem Mangel abgeholfen. Das erleben wir in diesem Leseabschnitt am ersten Schöpfungstag mit der Erschaffung des Lichts, durch Gottes Wort ins Dasein gerufen. Gottes Wort hat schöpferische Kraft. Und das gilt bis heute. Und das ist von ganz entscheidender Wichtigkeit. Und darin unterscheidet sich Gottes Wort ganz erheblich von unserem Wort. Unser Wort hat auch schöpferische Kraft. Wir können mit unseren Worten die Wirklichkeit und das Leben gestalten. Ich kann meinen Superintendenten anrufen und irgendwas Fieses ins Telefon sagen. Das gestaltet mein Leben. Da habe ich noch wochenlang dran zu zehren dann. Oder ich kann das Gleiche mit der Kassiererin bei Lidl machen, dann kriege ich es unmittelbar zurückgezahlt. Wunderbar, da sind ein paar Leute beschäftigt, die können gut rausgeben. Und es geschieht mir ja dann auch recht, ich habe darum gebeten. Auch meine Worte gestalten Wirklichkeit, aber nicht so, wie Gott das kann. Wo nichts ist, da habe ich in der Regel alle Möglichkeiten eingebüßt. Wo nichts ist, da kann Gott was Schönes ins Dasein rufen. Und das ist für mich persönlich wichtig, wenn ich mit meiner Sünde und Schuld vor Gott trete, als einer, der sagen muss, lieber Gott, in deinen Augen ist mein Leben leider nichts. Es taugt nichts. Ich kann es nicht. Ich krieg's nicht hin. Und dann höre ich seine beglückende und erneuernde Aussage, dir sind deine Sünden vergeben. Komm her, du bleibst mein liebes Kind. Ich nehme dir es ab. Und es schafft eine neue Wirklichkeit. Das ist ein Schöpfungstag heute, an dem Gott uns erneuert und uns neu auf die Spur und auf den Weg bringt. Und noch eins, wenn die Welt von Gott geschaffen ist, dann heißt das zwingend logisch, die Welt ist nicht selbst göttlich. Und was haben Menschen für Angst gehabt und haben noch für Angst vor dem göttlich Immanenten dieser Welt? Die Völker drumherum, die diesen Schöpfungsbericht nicht hatten, die haben vorsichtshalber mal alles, was am Himmel hell leuchtet, angebetet und für Erscheinung von Göttern gehalten. Im Schöpfungsbericht lesen wir, wie Gott Sonne und Mond und Sterne schafft. Und das ist sprachlich ungefähr auf der Ebene, wie als ich eingezogen bin und der Herr Wüst Lampen an die Decke gebaut hat. Diese IKEA-Flundern und noch anderes Schönes. Ganz schlichter, handwerklicher Vorgang. Gott macht ein Licht an den Himmel, damit wir es bei Tag hell hätten. Weiter hat die Sonne keinen Zweck nach dem Schöpfungsbericht. Gott macht ein zweites Licht dazu, damit es gelegentlich bei Nacht auch hell ist, dass man, wenn man da mal raus muss, nicht stolpert. Den Mond. Andere Völker, andere Religionen fürchten sich vor Sonne, Mond und Sternen, weil das ihrer Kontrolle sich entzieht. Ja, ich kontrolliere es auch nicht, aber ich habe einen Gott, der das für mich tut. Ich habe einen Gott, der für mich sorgt durch alles, was er in der Schöpfung an Schönem und Hilfreichem angebracht hat. Und das gibt ein ganz anderes Selbstwertgefühl, als wenn ich mich fürchten muss vor in der Natur versteckten Gottheiten. Ein mächtiger Baum am Straßenrand, vielleicht neben dem Schillerturm. Man könnte versucht sein, da die Anwesenheit eines weiteren Gottes zu vermuten. Es gab Leute in der Gegend, die ganz sicher gedacht haben, dass an der Quelle vom Kirdorfer Bach Götter wohnen. Wenn uns die Vorstellung absurd vorkommt, wunderbar, dann ist das erreicht, was der Schöpfungsbericht uns sagen will. Wir brauchen uns nicht auf Schritt und Tritt vor irgendwelchem Übernatürlichen zu fürchten, weil es nur einen Gott gibt und weil wir den kennen als unseren geliebten himmlischen Vater. Es entzaubert, es entgöttlicht die Welt. Zweitens, Gott hat auch dich und mich geschaffen. Es hat für uns dieselben Konsequenzen wie für die ganze Welt, aber einiges ist noch besonders. Gott schafft den Menschen als Bild, das ihm gleich sei. Es gibt tolle Vermutungen, worin die Gottesebenbildlichkeit des Menschen besteht. Hier hören wir, dass der Mensch herrschen soll über die Schöpfung und dass der Mensch als Gottes Geschöpf auf der Welt unterwegs ist als Mann und Weib, altmodisch gesagt. Wir würden heute dazu neigen zu sagen, als Herr und Frau, da ist das Herrschen dann schon drin. Aber das ist eben in der Bibel beides getrennt ausgesagt. Aber der Mensch ist meistens vom Schöpfer her nicht als Single unterwegs, sondern als Gegenüber. Als Mensch, der darin Gott ebenbildlich ist, dass er du ist, dass er angeredet werden kann und selber redet, dass er sich äußert, dass er in Beziehungen lebt und dass er lebt als Kind Gottes. Das bleibt in der Sprache des ersten Buchs Mose, wenn wir dann ein bisschen später lesen, dass dem Menschen zu seinem Bild ein Kind geboren wird. Und das ist wunderbar. Wenn Kinder auf die Welt kommen, dann betrachten alle Großeltern und Onkels und Tanten und heimlich auch die Eltern das Kind und sagen, je nachdem, wer gerade gegenübersteht, ganz der Papa. Dasselbe Kind sieht aber auch ganz aus wie die Mama. Und das in einer Familie, in der Mama und Papa unterschiedlich aussehen. Wie die Kinder das hinkriegen, bleibt ihr Geheimnis. Aber die Ähnlichkeiten sind nicht von der Hand zu weisen. Also unsere Kinder sehen ja mehr der Verwandtschaft auf meiner Seite ähnlich, finde ich. Also wir bilden Gott ab in dieser Welt. Und das heißt, man kann an uns Ähnlichkeit mit dem himmlischen Schöpfer erkennen. Jedenfalls ist das von der Schöpfung her so. Und als Menschen brauchen wir, anders als die anderen Geschöpfe, Gottes Weisung und Gottes Segen. Es passiert im Gegenüber zum gottebenbildlichen Menschen zum ersten Mal das, dass Gott einem seiner Geschöpfe Gebote gibt, dass er Weisungen gibt, dass er dem Menschen eine Gebrauchsanleitung für die Schöpfung mitgibt. Wir brauchen das. Wenn wir ein technisches Gerät kriegen, dann sind wir angewiesen auf dieses kleine 12-sprachige Büchlein, das da dabei liegt. Sonst wüsste ich nicht, wie ein Elektrorasierer funktioniert oder noch komplizierteres. Gott gibt Weisung und Segen. Den Tieren braucht er das nicht zu geben. Den Himmelskörpern ist eingestiftet, auf welchen Bahnen die sich bewegen. Aber uns Menschen sagt er, was bekömmlich ist, wo wir Nahrung finden, was wir tun sollen und auch, was wir lassen möchten. Und drittens, Gott vollendet seine Schöpfung durch einen Ruhetag. Und auf dieser Ruhe am siebten Tag liegt ein besonderer Segen. Es hat ja vielfältige Versuche gegeben, die Unordentlichkeit der Sieben-Tage-Woche abzuschaffen. Also mein Sohn hatte eine Mathelehrerin in der 5. Klasse, die allen Ernstes Rechnen in anderen Zahlensystemen mit den Kindern betrieben hat. Und in einem Siebener-System zu rechnen und zu denken, ist schon knifflig. Man fragt sich, wozu braucht man das? Ja, eben wegen der siebentägigen Woche von der Schöpfung her. Und da hat es wunderbare, gut gemeinte gesellschaftliche Versuche immer wieder gegeben, das in Ordnung zu bringen. Eine 10-Tage-Woche ist viel ordentlicher. Nur aber eben nicht bekömmlich für den Menschen. Den Großversuch hat es gegeben in der Französischen Revolution und auch am Anfang der Sowjetunion. Man hat schnell gemerkt, dass man das besser wieder einstellt. Und die Urheber der Französischen Revolution, wie auch der Anfänge der Sowjetunion, waren nicht eben besonders sensibel darin, Sachen wieder einzustellen, die Menschen Schwierigkeiten gebracht haben. Sonst hatten die eine ganz gute Beharrlichkeit. Also, wenn sie ihre Kalenderreformen wieder gefressen haben, dann ist das ein deutlicher Hinweis, wie furchtbar das dem Menschen querkommt. Und Volkswagen hatte irgendwann mal ein wunderbares Programm. Von Volkswagen kann man ganz viel lernen. Die haben 5000 neue Arbeiter angestellt und haben gesagt, wir arbeiten aber in 5-Tages-Rhythmen, damit die Maschinen ordentlicher laufen, damit die Produktion effektiver wird. Auch das hat man, soweit ich weiß, zügig wieder aufgegeben. Wir sind offensichtlich am gesündesten unterwegs mit einem Rhythmus von 6 Werktagen und einem Ruhetag. Wir haben das vielleicht verschoben in der Weise, in der wir am ersten und nicht am siebten Tag feiern, aber der Rhythmus ist eigentlich beibehalten. Und was hindert's, die Woche so zu planen, dass man den Samstag frei hat und am Sonntag dann die neue Woche beginnt mit einem Besuch in der Kirche beim Gottesdienst? Ich persönlich, wenn es meine Schöpfung gewesen wäre, ich hätte ja am siebten Tag was anderes gemacht und hätte, als alles so einigermaßen fertig daliegt, einen Testlauf veranstaltet, um zu probieren, ob wirklich, wie Gott sagt, alles sehr gut ist. Wenn man sich anschaut, wie die Schöpfung heute unterwegs ist, mit uns Menschen als Krone und Vollendung sozusagen, als Herrscher über alles. Wenn man sich das anschaut, dann kann man sich doch fragen, ob das Urteil, das Gott abschließend äußert, wirklich so zutreffend ist. Ich hätte einen Testlauf gemacht, um der Schöpfung die Macken auszutreiben, die uns heute das Leben schwer machen, manchmal katastrophal gefährlich. Ich hätte auch versucht, offensichtliche Mängel in der Konstruktion des Menschen zu beheben. Und dabei meine ich nicht, dass wir eine Hand zu wenig haben, um beim Kaffeetrinken im Stehen auch noch Kuchen zu essen, sondern viel tiefer gehende Sachen, die dazu führen, dass ich mein Leben nicht so ausführe und gestalte, wie es Gottes Spielregeln entspricht und wie es gut wäre für mich und die ganze Welt. Und vielleicht hätte ich dann trotzdem nach dem Probelauf gesagt, nächste Woche spiele ich mit was anderem. Gott macht das nicht. Und das ist ein wesentlicher Trost beim Leben in dieser Welt und Schöpfung. Gott macht das nicht, sondern er bleibt bei seiner Schöpfung. Er hat uns geschaffen und er erhält uns auch. Und das ist versprochen. Und bei vielen Katastrophen, die so über die Menschheit hereinbrechen, gibt es Anzeichen spürbarer Bewahrung durch Gott. Es gibt das zu erleben, dass Menschen hinterher feststellen, irgendwie sind wir durchgekommen und wir wissen nicht wie. Es muss uns jemand geholfen und getragen haben. Das ist der himmlische Vater, der uns weiterbringt. Er hat uns geschaffen und versorgt und erhält uns bis heute. Und sein Wort hat immer noch die schöpferische Kraft, Wirklichkeiten zu verändern. Auch das geschieht bis heute. Das Wort Gottes macht uns zu neuen Menschen in Jesus Christus. Zu Menschen, die frei werden von Sünde und Schuld, von Macken und Schwächen. Und wir dürfen leben unter dem Segen Gottes. Es ist ein ganz erheblicher Unterschied für mich, ob ich mich durch die Woche quälen muss, ohne Perspektive, dass das irgendein Ziel und irgendeinen Sinn hat, ohne ein Gegenüber. Oder ob ich als Ebenbild Gottes unterwegs sein darf, in dem Bewusstsein, dass er mir den Tag morgen schenkt, wenn er will. Ich falle manchmal auf im Krankenhaus und anderswo, wenn ich Besuche mache, weil ich Zeit habe, in ganz erheblicher Verfügbarkeit. Ich habe den gleichen Terminkalender wie ihr alle und der ist auch nicht leer, aber ich rechne damit, dass Gott seine Zeit für mich nachwachsen lässt. Und mit nachwachsenden Rohstoffen kann man anders umgehen als mit von vornherein eng begrenzten und gefährdeten. Und wenn Gott irgendwann keine weitere Zeit hier mehr schenkt, wenn das an sein Ziel kommt, dann lebe ich fröhlich und sterbe zuversichtlich in der Gewissheit, dass Gott doch bei seinen Geschöpfen bleibt und uns bei sich behält. Dass Gott durch seine Erlösung in Jesus Christus schon längst Vorsorge getroffen hat für ein neues Leben in einer neuen Schöpfung. Und die wird dann so sein, wie ich sie schon von Anfang an gerne gehabt hätte. Nein, die wird wirklich ohne Macken und Fehler und Beeinträchtigungen sein. Wir könnten das ja nicht, wir können es uns nicht mal vorstellen. Aber Gott hat ein Leben für uns bereit in seiner Herrlichkeit. Das heißt, das Schönste kommt noch. Es gab eine sehr fromme, ich sag mal Großmutter, dann habt ihr ein Bild, die vor ihrem Tod lange vorher angeordnet hat, es sei ihr etwas ins Grab beizugeben. Und zwar so ein kleiner Löffel. Und diese Kaffeelöffel, die gerne für den Nachtisch verwendet werden, die heißen in manchen Gegenden des christlichen Abendlandes kleine Propheten. Kennt das jemand? Ja? Warum heißen die kleine Propheten? Bitte? Genau, wenn die auffliegen, dann weiß man, dass es außer gesundem Gemüse und Kartoffeln und nahrhaftem Fleisch und vielleicht Soße noch was anderes gibt, auf das man sich freuen kann als Kind. Ein Nachtisch. Und der ist aus kindlicher Perspektive, ich erinnere mich noch gut, manchmal mehr wert als die ganze Mahlzeit. Ernährungsphysiologisch stimmt das natürlich nicht genau in dem Fall, aber darauf freut man sich und das lässt einen das Gemüse auch irgendwie besser genießen und zu sich nehmen. Also heute ist das ja so, dass alle Kinder gerne Gemüse essen. Das war zur Zeit meiner Kindheit noch nicht ganz durchgesetzt und wirklich. Und die wollte damit zum Ausdruck bringen, sie hat diesen Löffel auch ins Grab gekriegt. Wir brauchen im Himmel keine Kaffeelöffel, keine Nachtischlöffel. Aber sie wollte zum Ausdruck bringen, den Glauben und die Gewissheit, da kommt noch was Schönes und ich freue mich drauf. Und es kommt so gewiss, dass ich den Nachtischlöffel schon mitbringe. Ganz gewiss erhält uns Gott unter seinem Segen, auch über die Grenzen seiner Schöpfung, unseres Lebens hier hinaus. Durch unseren Heiland, Jesus Christus. Amen. Der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen. Amen.